Ja, die Allianz Gebetswoche hat uns bewegt in dieser ganzen Woche und insofern waren wir draußen am Hafen, das habt ihr sicherlich an der einen oder anderen Stelle wahrgenommen, gesehen, gehört, versammelt um ein leuchtendes Kreuz, damit man wusste, wo man hingeht. Mal war es unter einem Dach, denn es hat ja durchaus geregnet und es hat ein wenig gestürmt und all diese Dinge. Und wir haben dann die Liederblätter sozusagen als Kerze in der Hand gehabt. Das war eine interessante, schöne Sache, aufzubrechen, mal draußen zu sein. Es ist ja etwas zwischen 19.15 Uhr und 20.30 Uhr draußen zu sein, wenn es draußen regnet, zu beten und sich zu denken, oh Mann, zu Hause wäre es aber doch ein wenig wärmer und ein wenig angenehmer und nicht so stürmisch und regnen würde es zu Hause im Wohnzimmer auch nicht und ich stehe hier, was soll ich hier eigentlich? Das ist schon eine Herausforderung, sich aufzumachen, aufzubrechen. 30 bis 60 Personen waren draußen am Mülheimer Hafen, also am Innenstadthafen, also an dem kleinen, was auch immer. Wir haben uns gefreut, dass wir dort einen Platz haben, an dem wir uns zum Beten zusammenstellen können. 30 bis 60 Personen, das ist schon eine ganze Menge. Und über die ganze Woche und dann 5 Tage lang draußen zu sein und immer noch nicht erkältet zu sein, das ist also schon ein großes Wunder. Also wirklich, wir können wirklich sehr, sehr dankbar sein. Das ist eine tolle Sache. Es hat natürlich auch den einen Vorteil, dass bestimmte lange Gebete dann einfach nicht vorkommen, weil es doch sehr kurz und präzise ist, 3-mal in kleinen Gruppen unterschiedlicher Art sich zusammenzustellen. Das ist dann schon auch eine tolle Sache und man weiß, um 20.30 Uhr ist dann auch Schluss. Aber am Freitag, als wir wahrscheinlich alle 5 Tage lang durchgefroren waren, sind wir nicht sofort nach Hause gegangen. Das fand ich interessant. Es haben noch viele sich hingestellt und miteinander geredet. Schade, dass es jetzt vorbei ist. Es ist offensichtlich etwas entstanden, also Gemeinschaft ist entstanden bei dem Miteinander aufbrechen, draußen zum Gebet sich hinzustellen. Was macht ihr eigentlich da für einen Unsinn? Könnt ihr nicht zu Hause beten? Natürlich kann ich auch zu Hause beten und das tun wir sicherlich auch, aber mal aufzubrechen und rauszugehen und sich das anzutun, ich denke mal, das bleibt in Erinnerung. Das wird in Erinnerung bleiben und ist sicherlich auch ein Stückchen dem geschuldet, dass wir dieses Jahr dieses Thema aufbrechen haben, als Pilger und Fremde unterwegs. Jawohl, da, Dankeschön. Als Pilger und Fremde unterwegs. Dann ist es einfach nicht sinnvoll, sich in irgendwelchen Gemeindehäusern zum Gebet zu treffen und dann von dem großen Unterwegssein des Reiches Gottes zu reden und du sitzt zu Hause in deinem Sofa oder im Gemeindehaus und hast da deinen festen Stammplatz. Das passt dann irgendwie nicht. Für 1,5 Stunden draußen zu sein und zu spüren, was es heißt, ich bin jetzt draußen und ich friere jetzt und sich daran zu erinnern, meine Zeit an der europäischen Grenze, also der Grenze der Europäischen Union, sind jetzt Leute, die in irgendwelchen Flüchtlingslagern sind und die wahrscheinlich die ganze Woche, den ganzen Monat, ein halbes Jahr, 2 Jahre schon in irgendwelchen Lagern sind und denen geht es mal sehr heiß, weil sie keine Kühlung haben und mal eiskalt, weil sie nicht weiterkommen, irgendwelche Länder große Zäune errichten und so weiter und so weiter. Es wird einem ganz komisch zumute, wenn man sich vorstellt, was das eigentlich heißt. Und ich bin jetzt 1,5 Stunden hier draußen. Meine Zeit nochmal, was ist das für ein Vergleich? Das wird in Erinnerung bleiben. Das machen wir nicht jeden Sonntag. Es ist eine schöne Symbolik. Wir versammeln uns um das Licht und singen dann zur Ehre Gottes. Ich habe in München eine Gemeinde kennengelernt, München West, die hat das jeden Sonntag. Sie haben kein Gemeindehaus und sagen, nein, wir wollen, dass wir uns als Christen dann daran erinnern, dass wir als Volk Gottes unterwegs sind. In der Apostelgeschichte steht ja an einigen Stellen, also erst in Antiochia werden ja die Christen Christen genannt, vorher werden sie betitelt als die des Weges sind, die auf dem Wege sind. Das ist also die Bezeichnung der Christen, die mit Jesus auf dem Wege sind. Und diese Gemeinde in München West, die trifft sich also dann dort in dem Park München West, haben da so ein kleines Amphitryon. Jeden Sonntag wird der Lobpreis aufgebaut, die Taufe ein Stückchen weiter, so ein kleines Kneippbecken und so weiter. Sie feiern dort Gottesdienst. Wenn es richtig regnet, mieten sie sich in irgendeinem Kino oder so ein, aber sie sind jeden Sonntag draußen. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber damals war das so ein amerikanischer Prediger. Ich fand das mutig, das einer Gemeinde zuzumuten. Wir versammeln uns zu Hause zu den Hauskreisen. Dann bekommt Hauskreis sicherlich noch mal eine ganz andere wärmende Wirkung, sagen wir mal, wenn dann Gemeinde am Sonntag immer draußen ist und draußen zu finden ist. Sich also nicht zu verstecken irgendwo. Bei uns hat sich auch ein ganzes Stückchen Gemeinschaft, Einheit, Zusammengehörigkeit entwickelt. Ich denke, eine ganz, ganz wichtige Sache. Als Pilger und Fremde unterwegs. Wir kennen das Wort Pilger ja schon gar nicht mehr. Was ist das eigentlich? Sich auf den Weg machen zur heiligen Stätte, da wo Jesus war, Jerusalem, Bethlehem und all diesen Orten. Auf den Weg machen, um Gott da zu begegnen. Ganz bewusst sich Zeit nehmen, auf diesen Weg sich zu machen. Pilger und Fremdem, Gebet draußen. Israel hat gezeltet. Am Anfang der Bibel, 2. Buch Mose, wird Israel als das wandernde Gottesvolk beschrieben. Ganz am Ende der Bibel, in der Offenbarung, das himmlische Jerusalem, Kapitel 21, wird als das Zersiehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Gott zeltet auch. Es ist ihm unangenehm, wenn als David ihm ein Haus bauen will. Ich werde dir ein Haus bauen, ist die Antwort. Aber ich? Wenn man sich zu sehr einrichtet, wenn man sich zu sehr einrichtet in dem, was hier Welt ist, merken wir schon, dass wir dann anfangen, Haftpunkte zu bilden, an dieser Stelle, an jener Stelle, dort und dort und nicht mehr aufbrechen. Schon diese anderthalb Stunde ist schon schwer. Und wer keine lange Unterhose hatte, das war schon schwierig. Oh, was ist es gemütlich zu Hause? Kann ich nicht auch zu Hause beten? Warum müssen die Pastoren auf diese Idee kommen? Wer hat die erzogen? Und doch ist es ja auch eine Frage an uns, aufzubrechen, sich auf den Weg zu machen, sich nicht festzusetzen, innerlich, äußerlich. Es muss so sein und bleiben, wie es ist. Wenn man da draußen ist, dann merkt man, oh, es wäre jetzt aber besser, wenn wir von diesem Teil der Anbetung dahin gehen, wo es jetzt wirklich überdacht ist. Man merkt und spürt, dass es sinnvoll ist, unterwegs zu sein. Wir treffen uns heute lieber in der Delle. Wir haben uns an einem Tag wirklich in der Delle getroffen, weil es wirklich regnerisch war und wirklich kalt war. Wenn wir immer auf dem gleichen Platz sitzen, dann muss immer alles so bleiben, wie es ist. Und wenn dann irgendwas verändert wird, dann beginnen wir uns darüber zu ärgern. Warum ist das verändert? Warum muss das verändert sein? Wenn du auf dem Weg bist, mit Gott auf dem Weg bist, ist das ganz natürlich. Dann gehst du von dieser und jener Stelle, weil Gott dich weiterführt. Die Wolkensäule, die Feuersäule, all diese Dinge. Du bist auf dem Weg, du machst dir keine Gedanken darüber, warum muss sich alles ändern, weil sowieso alles sich ändert. Und wenn du am gleichen Lagerplatz bist, dann kommt Sturm von links oder rechts und es ändert sich wieder alles, ohne dass du irgendwas geändert hast. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Glaube in Bewegung. Die Predigttexte, die wir der Reihe nach durchexerziert haben oder die eigentlich vorbereitet waren, Abraham, Glaube setzt in Bewegung, der Stammvater des Glaubens ist derjenige, der den weitesten Weg hat. 1000 Kilometer zu Fuß, das ist schon was. Gott löst diesen Mann heraus aus seiner Verwandtschaft, aus seiner Sippe. Er soll als Einzelner mit seiner Frau gehen und all dem, was zu ihm gehört. Josef, das Vatersöhnchen, das von seinen Brüdern verkauft wird an irgendeine Gruppe von Händlern, von midianitischen Händlern, die ihn nach Ägypten verschleppen. Derjenige, der wirklich auf dem Weg war, wird zum Retter des hungernden Restvolkes, der Sippe seines Vaters. Alle kommen sie zu ihm und er wird der Retter und er wird nachher der Stammvater von zwei Völkern, von zwei Stämmen in Israel. Ephraim und Manasse, seine beiden Söhne, werden Stämme in Israel. Ruth, die junge Witwe, deren Mann verstirbt, und wo soll sie hingehen? Die im Glauben ihrer Schwiegermutter, die in ihrer Schwiegermutter und dem Glauben ihrer Schwiegermutter Halt findet, wo ein Zuhause entsteht im Glauben ihrer Schwiegermutter. Ich werde mit dir gehen, dein Weg wird mein Weg sein, dein Haus wird mein Haus, dein Gott soll mein Gott sein. Die spürt und merkt, dass Gott ein Schützender ist, der bei uns ist, der uns führt, obwohl wir beide, sie und ihre Schwiegermutter, ja wirklich schützungswürdig wären und sind. Gott schützt sie. Daniel am Königshof in Babylon, ein Verschleppter. Den ganzen Weg, den Abraham gegangen ist ins gelobte Land, das Volk Israel wird nach Babylon verschleppt. Daniel ist einer von ihnen, er ist dann am Königshof. Ein Standfester. Jona, der vor Gott flieht auf dem Wege. Paulus, der auf dem Wege nach Damaskus ist und dort begegnet Gott ihm und der dann gejagt wird von Stadt zu Stadt, wo er sich eben in Damaskus bekehrt hat und jetzt anderen Juden das Wort Gottes weitergeben will. Er wird mehrere Male gesteinigt, er wird verfolgt, er wird angespuckt, er wird rausgejagt. Er wird zum Heidenapostel. Der Mörder, der am Anfang Christen ans Messer geliefert hat, wird selber ein glühender Christ, wird Heidenapostel. Gott scheint mit diesen Menschen, mit den Menschen auf der Flucht, auf dem Wege Geschichte zu schreiben, mit denen, die entwurzelt sind, aus irgendeiner Situation herausgerissen werden durch irgendeine Situation, sei es durch Flucht oder sei es durch Verschleppung oder durch Verkauf oder was auch immer. Gott scheint diese gebrochenen und geknickten Biografien zu erwählen, gerade die und mit denen Geschichte zu schreiben. Es ist interessant, es ist auffällig, wie viele dieser Hauptpersonen in der Bibel eine geknickte, zutiefst geknickte Biografie haben. Nicht das Normale, nicht das, was eingepflanzt ist, nicht das Übliche, was man zu Hause im Sessel und Sofa hat. Der Segen Gottes scheint etwas zu sein, der in besonderer Weise sich denen offenbart, die heimatlos sind, die entwurzelt sind, die nichts mehr haben, die mit blanken Händen dastehen und aber nur noch von Gott etwas empfangen können, weil sie sonst alles genommen bekommen haben, selber sogar verkauft wurden. Es ist auffällig, wie intensiv Gott diesen Weg beschreibt und mit diesen Menschen Geschichte schreibt. Ruth, die junge Witwe, die niemanden mehr hat, wird zur Stammmutter Davids und damit auch Jesu Stammmutter. Diese Ausländerin, die sich ganz bewusst zu dem Gott Israels stellt, dein Gott soll jetzt auch mein Gott sein, denn ich habe gesehen, dass er uns trägt, beide. Niemand ist mehr da, der uns schützt, aber dein Gott schützt uns und führt uns. Und das ist allerdings bei allen diesen Personen eins der wichtigsten verbindenden Elemente. Alle haben sie in ihrer Situation ganz bewusst ihr Leben diesem Gott anvertraut. Gott, ich sitze jetzt im Kerker, hilf mir. Gott hat zu Josef geredet, zu Daniel ganz genauso. Er hat sich das Beten zu diesem Gott nicht verbieten lassen. Er ist auf die Knie gegangen. Das ist etwas, was Voraussetzung ist. Es kann deine Biografie noch so geknickt sein. Ich erinnere an die Schrottpredigt vor 14 Tagen. Nicht? Jemand hat ja diese nette Bezeichnung dann geprägt, diese Schrottpredigt. Gott ist bereit, Gott hat sich dafür entschieden, diese Art von Menschen in besonderer Weise zu seiner Geschichte zusammenzufügen. Das weggelaufene, der weggelaufene Haufen von Sklaven aus Ägypten wird auf dem Wege ins gelobte Land zum Bundesvolk. ein zusammengewürfeltes Häufchen von Altsklaven. Es kann deine Biografie noch so schrottmäßig aussehen. Wenn du das Gott anvertraust, wird er damit Geschichte schreiben. Das scheint etwas zu sein, vom Alten bis ins Neue Testament, quer durchs Wort Gottes, scheint das eine Handschrift unseres Gottes zu sein. Sich den Schwachen und Entwurzelten in besonderer Weise zuzuwenden, Voraussetzung: das, was übrig geblieben ist, Herr, ich lege es in deine Hände, ich kann daraus nichts mehr machen. Du bist der Einzige, der in der Lage ist, das noch zusammenzufügen. Ich weiß nicht, ich habe ja gar nichts mehr, Herr. Wir haben so viel in unseren Händen. Das Gott in die Hände zu legen, fällt uns unsagbar schwer. Der Zehnte. Wir haben seit Jahren als Gemeinde rund etwa 10.000 Euro weniger in der Gemeindekasse. Liegt das daran, dass wir alle anfangen, am Hungertuch zu nagen? Wie wollen wir einen Jugendpastor anstellen, wenn das so weitergeht? Liegt das daran, dass du kein Geld mehr hast? Wenn wir das, was wir von Gott geschenkt bekommen haben, ihm in die Hand hineinlegen, wenn wir da zu viel drin haben, oh, das wird so schwer. Wenn du nichts mehr hast, kannst du ihm das Gott, Herr, ich habe ja sowieso nichts, nimm es. Da ist ja nichts drin, das bisschen. Je mehr wir da drin haben, desto, ach Herr, das nicht. Das möchte ich lieber nicht, das gehört nicht dazu. Deswegen ist wahrscheinlich für Gott so wichtig, deutlich zu machen, dass wir auf dem Wege sind und aufbrechen. Und das war gut, in dieser Woche mit dieser Kerze im Wind zu stehen. Wie oft ist mir dieses Ding ausgegangen? Und am letzten Tag ist es mir mehrfach ausgeregnet. Und da wird deutlich, was es heißt, auf dem Wege zu sein, nicht in irgendeiner warmen Stube zu sein. Natürlich kann ich auch zu Hause beten. Ich kenne alle, ich muss nicht in die Kirche gehen, ich kann ja auch zu Hause beten. Na klar, man kann auch im Wald beten. Aber da musst du eben vom Oberförster dich beerdigen lassen. Wenn ich nicht die Gemeinschaft des Reiches Gottes aufsuche und da bin, wo Gott zu finden ist, was wird Gott mit deinem Leben machen können? Eine Woche lang aufzubrechen und zu sagen, ich will mich dem mal aussetzen, was es heißt, nicht in einer gemütlichen Wohnstube zu sein und meine Kerze, wo ich dann, was steht da, wenn die Kerze aus ist, wie willst du Lob Gottes singen? Du musst es im Herzen haben vielleicht. Großer Gott, wir loben dich. Das mal existenziell wieder wahrzunehmen und zu fühlen, was das heißt, auswendig zu, weil es ausgerechnet ist oder ausgepustet ist. Das macht ja was mit uns. Oder es macht nichts mit dir, weil du gar nicht da bist. 60 Leute waren teilweise da. Das ist schon viel, das ist schon schön. Gott nimmt Entwurzelte und schreibt mit ihnen Geschichte. Das wahrzunehmen, was das heißt in meinem Leben. Gott ward Fleisch. Dieser Text, der für heute da ist, und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen die Herrlichkeit Jesu. Ja, was war das für eine Herrlichkeit? Er hing am Kreuz und die Leute haben vor ihm ausgespuckt. Was ist das für eine Herrlichkeit? Was meinst du, Johannes, wenn du das schreibst? Wir sahen seine Herrlichkeit. Also Gold und Silber und Reichsapfel und Reichsschwert und all diese Dinge war ja nicht. Krone hat er nicht auf dem Haupt gehabt. Doch, er hatte eine Krone. Wir sahen die Herrlichkeit, für die sich Gott entscheidet. Und merken, dass das wieder eine Art von Herrlichkeit ist, die offensichtlich ganz anders ist, die Herrlichkeit. Ich möchte den ganzen Predigttext mit uns lesen, weil deutlich wird, dass auch in der Biografie Jesu dieses Heimatlose vorkommt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, also ab Vers 1. Und Gott war das Wort, dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Ab Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Herrlichkeit, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die von Gott geboren sind. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Interessant, dieses, was ich hier so ein wenig versucht habe, deutlich zu machen, dieses Wortspiel zwischen Herrlichkeit und Herrlichkeit. Exousia in Vers 12 am Anfang heißt auch Herrlichkeit, aber nicht ganz. Es geht um die Macht. Es geht um die Freiheit, das Recht, die Autorität, die Vollmacht, die jemand hat, der Herrlichkeit hat, der Macht hat. Jemand, der das Recht hat, die Fähigkeit, das Anrecht, Befugnis, Amtsgewalt. Das heißt alles Exousia. Es ist eine Herrlichkeit, die Gott uns schenkt. Es ist die Amtsgewalt der Kinder Gottes. Was heißt das eigentlich? Es ist, wenn jemand die Behörde leitet, hat er die Gewalt, hat er die Autorität, hat er die Amtsgewalt, bestimmte Entscheidungen zu treffen, so oder so. Wenn du der Chef einer Firma bist, dann hast du die Amtsgewalt oder die Firmengewalt oder was, wie auch immer man das formulieren möchte, diese oder jene Entscheidung für dieses Geschäft zu treffen, für diesen Betrieb, für diese Firma zu treffen. Das meint Exousia, das ist eine Herrlichkeit, das ist eine Autorität, Dinge wirklich zu machen, zu entscheiden, zu tun. Und wenn die so denken, ich entscheide aber so, weil mir das und das wichtig ist. Er gab uns die Herrlichkeit der Kinder Gottes, Vollmacht, Amtsgewalt. Du hast eine Amtsgewalt als Kind Gottes. Darüber muss man erstmal lange nachdenken, was das denn alles heißt. Freiheit kann das heißen. Exousia kann auch mit Freiheit übersetzt werden. Nämlich, wenn man die Macht hat, frei zu sein, nicht gebunden zu sein. Man hat die Autorität, das wird einem nicht eine andere Autorität aufgepflanzt. Wir haben die Autorität der Kinder Gottes. Wir haben das Anrecht. Mit Anrecht kann Exousia auch übersetzt werden. Wir haben das Anrecht, Kind Gottes zu sein. Was für ein schillernder Begriff. Und es hängt damit zusammen, dass Gott seinen Sohn in seine Art von Herrlichkeit schickt. Und da steht Doxa. Doxa ist Licht, ist Herrlichkeit als Glanz, als Schein, als heller Schein. Und es wird deutlich, dass diese Art von Herrlichkeit und jene Art von Herrlichkeit zwar alles Herrlichkeit heißt, aber das eine ist eine Herrlichkeit, die man anbetet, weil sie herrlich und scheinend ist und Lichtglanz ist. Und das andere ist die Autorität, die davon abgeleitet wird. Ich habe diese Autorität als eine Autorität, weil ich sein Botschafter bin. Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland kann in den USA im Namen der Bundesregierung reden. Das ist deine Autorität, im Namen Jesu zu reden, weil er mit seiner Herrlichkeit gekommen ist. Das heißt, sein Lichtglanz hat in meiner Existenz eine Auswirkung. Das möchte Johannes hier an dieser Stelle sagen. Aber es ist eine Autorität, es ist eine Herrlichkeit in der Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes Gottes. Und der ist gekreuzigt worden. Wir verkündigen das Kreuz. Dass Gott bereit ist, an dieser Welt und für diese Welt zu leiden. Und er sandte seinen Sohn auf die Erde, zu den Seinen. Also Bethlehem ist ja Stadt Davids, ist ja Verwandtschaft für Josef. Die ganze Stadt, Verwandtschaft von Josef. Und die Seinen nahmen den Josef nicht auf und seine Frau und sein Kind. Das ist im Orient völlig daneben. Die ganze Stadt ist Verwandtschaft. Und wären verpflichtet, es sind viele Verwandte, na klar, nicht die Familie Davids ist groß geworden, sicherlich. Aber das, was Johannes hier schreibt, da ist schon was dran. Es war, das ganze Bethlehem war Verwandtschaft. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Dich können wir nicht mehr aufnehmen. Er kam in das Seinige und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das Licht der Welt kam in die Welt und die Welt war finster und nahm ihn nicht auf. Gott selber sendet seinen Sohn in diese Heimatlosigkeit hinein. Geht mit uns diesen Weg der Heimatlosigkeit, wählt diesen Weg. Es bleibt für ihn eine Krippe übrig bei den Hirten, bei den Tieren, in der Futterkrippe. Da bleibt etwas übrig. Des Menschensohn hat kein Haus, wohin er sein Haupt hinlege. Sagt Jesus zu einem, der fragt, wo bist du, wo kann ich dir nachfolgen? Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Wir haben zu Hause ein paar Betten, Gästezimmer, alles voller Betten. Überall steht was rum. Gott erwählt das Heimatlose und das Entwurzelte und geht selber diesen Weg. Er kommt als Fremder in die Welt und bleibt fremd. Die Menschen nehmen ihn nicht auf. Diejenigen aber, die selber fremd sind, spüren, dass es einer so wie uns, wie wir. Zu dem kann ich gehen. Es sind die Heimatlosen. Es sind die, die nicht viel sind und haben, die den Weg zu Jesus finden, die spüren, da ist einer, der ein Herz für mich hat. Da ist einer, der ein Herz für mich hat, der bei mir ist. Auswirkungen auf mein Leben. Es gibt drei Auswirkungen, die mir wichtig sind, die ich euch nennen möchte. Es ist einmal die Ermutigung, wahrzunehmen, dass Gott diese Welt ganz anders sieht. Er beurteilt uns nicht nach den üblichen Erfolgskurven. Was bist du, was hast du, was kannst du? Und wenn du was hast und wenn du was bist, dann kann ich dich annehmen, dann kann ich dich gebrauchen. Gott nimmt das Unterste, Gott nimmt die Leute, die zerbrochen sind, die entwurzelt sind und schreibt mit ihnen Geschichte. Du musst dich erstmal von deinen eigenen Brüdern verkaufen lassen. Und dann kommst du durch eine dumme Sache in Kerker. Und Leute um dich herum sagen, naja, da wird schon was dran sein. Die Gerichte können sich dich vertun. Und dann sitzt du da im Kerker in Ägypten und Schluss. Da fängt man an zu schreien, Herr, hilf mir da raus. Ich weiß gar nicht, warum passiert mir das alles. Da ist man Opfer, an allen Ecken und Enden ist man Opfer geworden. Wer wird mir jetzt helfen? Naja, du sitzt im Gefängnis, da wird schon was dran sein. Du bist da doch nicht unschuldig drin, das geht ja gar nicht. Und das Einzige, was geschieht, ist, dass Gott ein Bild, eine Vision, ein Traum ihm schenkt, Dinge ihm deutlich macht und er durch diese Sachen langsam herausgeholt wird. Und Gott gebraucht ihn und schreibt mit diesem Mann Geschichte, weil er diese Beziehung zu Gott nicht aufgegeben hat. Das muss man erst mal am eigenen Leibe spüren, was das heißt, rausgerissen zu sein aus Verwandtschaft, aus Heimat, nur noch bei Gott zu Hause. Aber das macht einen Gläubigen doch eigentlich aus, ganz bei Gott zu Hause zu sein. Das hat mich bei Russlanddeutschen immer sehr beeindruckt. Eure Lieder, die ihr habt, die immer wieder sehr verstärkt von Heimat singen. Lieder, die ich gar nicht kenne hier aus dem Westen. Aber nicht die Heimat, nicht die Trauer um die verlorene Heimat in Deutschland, sondern die Freude auf die Heimat bei Gott einmal in seiner Ewigkeit. Ganz bei Gott zu sein. Uns hat man alles genommen, uns hat man verschleppt nach Sibirien und wer weiß wohin. Aber die Heimat bei Gott uns nicht nehmen lassen. Denn das ist das Einzige, was uns bleibt. Wir haben volle Hände. Das, was Gott uns gibt, nicht, das vergleicht man immer. Ich habe das und was gibst du mir? Naja, ich habe mehr. Das ist immer das Problem bei Menschen, die viel in der Hand haben, die das nicht loslassen können. Die Made im Speck ist kein biblisches Bild. Die Made im Speck, die da sitzen bleiben kann, wo sie ist und nur noch fressen und dick werden, ist kein biblisches Bild. Wir würden es gerne suchen und finden. Der Herr wird dich segnen, dass du wie eine Made im Speck sein wirst. Findest du nirgendwo, auch nicht in den Sprüchen. Du findest das wandernde Gottesvolk, du findest das Zelt, du findest die Wolkensäule, die Feuersäule, findest nicht die Made im Speck. Und wir hätten es gerne in unserem Leben, dass das, nicht, das ist so das Ziel unseres Lebens, nicht, Made im Speck. Ich würde gerne, o Herr, schenk mir ganz viel. Und das ist aber nicht das Ziel Gottes. Nicht? Das gibt immer Konflikte mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht unser Ziel. Ermutigung. Gott schreibt Geschichte mit einem Haufen von entlaufenen Sklaven, mit einer hilflosen jungen Witwe, mit einem verschleppten und verkauften Vatersöhnchen. Alles, was es an geknickten Biografien gibt, versammelt sich in der Allianz Gebetswoche als Thema. Aufbruch. Die Gemütlichkeit des eigenen Sessels ist einschläfernd. Die Christen werden als Leute des Weges tituliert, die des Weges sind. Nicht die sitzen bleiben, die sitzen geblieben sind. Steht nicht da. Die des Weges sind, die auf dem Weg sind mit Gott. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt, die Made im Speck, nein. Wenn nun das Salz aber kraftlos wird, was wird man mit ihm machen? Wenn das Salz nun bequem geworden ist, was wird man damit machen? Geht hin in alle Welt . Wir haben die Situation, dass Gott Menschen zu uns schickt. Wir brauchen gar nicht mehr in alle Welt zu gehen. Die ganze Welt kommt zu uns. Wir merken das im Winterspielplatz, was das heißt. Aufbruch könnte heißen für uns, einmal, dass wir in der Allianz Gebetswoche mal eine Woche lang draußen beten. Oh, ich bin so froh, dass sie zu Ende ist, die Woche. Es geht mir ja auch so. Aber es heißt unter Umständen im Winterspielplatz, sich den Menschen, die von wer weiß woher kommen, mit ihren Kindern dienen, zur Seite zu stellen. Sie brauchen einen Ort, wo sie sein dürfen. Menschen, die vertrauenswürdig sind, die mit ihnen reden können. Sie benötigen eine neue Heimat. Sie benötigen auch ein neues Denken, auch ein neues Verhalten. Ja, sie müssen lernen, dass ihre Kinder nicht anderen Kindern im Winterspielplatz über die Finger trappeln dürfen. Das geht nicht. Und wenn das Mädchen sind, die da unten krabbeln, darf ein Junge nicht mit seinen Stiefeln drüberlaufen. Das geht nicht. Es muss ein neues Verhalten her. Und das ist schwer. Das hat dazu geführt, dass wir das letzte Jahr, in diesem Winter, den Winterspielplatz beendet haben, gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal selber Luft holen. Aber es soll nächstes Jahr, im nächsten Winter, wieder einen Winterspielplatz geben. Es ist eine Herausforderung, es wird eine Herausforderung werden, natürlich, Aufbruch. Sich dem einmal auszusetzen und zu helfen. Und neues Verhalten einzuüben. Und in der Küche gesunde Sachen zu schnibbeln und nicht zuzulassen, dass nur Süßes gegessen wird. Gesunde Sachen. Mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Verwandlung. Das Dritte. Im Anschauen seines Bildes, seiner Herrlichkeit werden wir selber verwandelt. Jesus kommt in seine Herrlichkeit und wir bekommen eine Herrlichkeit von ihm geschenkt, eine Autorität, ein Anrecht, eine Amtsvollmacht als Kind Gottes. Im Anschauen seines Bildes werden wir verändert in sein Bild hinein. Da muss man sich dazu entscheiden und entschließen. Zum Schluss, der Aufbrechende oder der Aufgebrochene spürt, wenn Gott in seiner Wolkensäule mich begleitet, Gott ist immer da, ich bin bei ihm zu Hause. Ich bin bei ihm zu Hause. Und all das, was er mir schenkt an Geborgenheit, er pflanzt ja auch Israel ein in ein Land, wo Milch und Honig fließt, natürlich. Er pflanzt sein Volk auch ein, dass sie nicht mehr wandern müssen. Sicherlich, das gibt es auch im Alten Testament. Aber gerade das wandernde Gottesvolk spürt, Gott begleitet uns, egal wo wir sind und wo wir herkommen. Es gibt diese eine Geschichte im Alten Testament, wo eins der Völker sich Israel in den Weg stellt und sagt, ihr Gott ist ein Wüstengott. Wir holen uns in eine fruchtbare Ebene. Da kennt sich ihr Gott nicht aus und da machen wir den Kampf. Ihr Gott ist ein Wüstengott, wir locken sie in die fruchtbare Ebene und da machen wir den Kampf. Gott lacht darüber. Und die Leute, die mit Gott gehen, die lachen darüber und sagen, egal wo mir ein Feind begegnet, Gott ist immer derjenige, der mich schützt. Aber das muss man spüren und merken, gerade auch wenn man aufbricht. Und wenn man Neues neu werden lässt, wenn man nicht an den alten Dingen festhält, wie viele verbrauchte Sachen muss man zurücklassen, wenn man auf dem Wege ist? Zieh du mal von Bayern nach Düsseldorf, was da alles auf der Strecke geblieben ist. Wenn man sich eingenistet hat, hält man fest. Das Angesicht derjenigen, die die Herrlichkeit Gottes gesehen haben, strahlt wieder von dem Glanz Gottes. Das wünsche ich uns, dass das geschieht, dass diese Herrlichkeit auf deinem Antlitz erstrahlt und den Menschen begegnet, die in Deutschland sind und kein Zuhause haben, die heimatlos sind, die kein Deutsch noch nicht können, die das mit dem zweiten Futur noch nicht hinkriegen. Könnte es eine Aufgabe sein, da aufzubrechen und mit anzupacken? In einem Stadtteil, der voll ist mit, was wird gesagt, 95, 96 unterschiedlichen Nationalitäten? Das müssen wir erst mal aushalten. Wenn wir hingesandt werden zu diesen Menschen, du brauchst gar nicht in alle Welt zu gehen. Alle Welt ist schon gekommen. Lasst uns miteinander beten und Gott die Ehre geben. Wer betet mit uns?